Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio von Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Im zweiten Teil unserer Reihe Sommerspezial geht es heute um die katholische Kirche hier bei uns in Mitteleuropa. Der Publizist und Politikwissenschaftler Dr. Andreas Püttmann machte auf dem Treffpunkt Weltkirche 2011 eine Bestandsaufnahme und zeigte Wege auf, wie unserem Gewohnheitschristentum wieder mehr Glut eingehaucht werden kann.
Das Thema nicht brennbar, wo stehen wir, hat mich zunächst mal erinnert an eine Lesefrucht als Schüler 1981 bei der Vorbereitung eines Referats über die Anfänge des Christentums. Ein Zitat, das ich nie wieder vergaß. Da geht es nämlich auch um Brennbarkeit. Der Name war wie ein Funke. Plötzlich klang er auf und er entfachte Feuer, das sich ausbreitete wie ein Buschbrand. Über Kleinasien, Afrika und Europa zog es sich hin und erreichte im Laufe der Jahrhunderte die Grenzen der Erde. Es war ein Wunder, dass die Propheten, die Weisen und die Träumer ersehnten, dass zahllose Generationen durchlebten und dass uns Heutigen als Erbschaft in den Papieren steht. Die Geburt Jesu Christi auf dem Planeten Erde. Was mich beeindruckte, war die Dynamik der Bilder. Funke, Feuer, Buschbrand über Kontinente hinweg. Schon damals ein denkwürdiger Kontrast zu jenem behäbigen, schrumpfenden Christentum der Gegenwart mit seinen vielen getauften Heiden, wie es Kardinal Degenhardt mal ausdrückte, deren Bekenntnis wirklich nur noch als Erbschaft in den Papieren steht. Buschbrand. Und heute? Kaum noch glimmende Kohlen unter viel Asche. Die Feuerzungen des Heiligen Geistes scheinen jedenfalls im christlichen Abendland kaum mehr durchzudringen und besonders wenig bei uns in Deutschland. Die Zahl der deutschen Protestanten sank seit 1950 von 43 Millionen auf 24 Millionen. Das ist fast eine Halbierung. Die Zahl der katholischen Gottesdienstbesucher schrumpfte im selben Zeitraum von 50 auf 12%. Der christliche Bevölkerungsanteil in der Bundesrepublik sank seit 1970 von 93% auf heute 63%. Die Republik hat also in 40 Jahren ein Drittel ihres christlichen Bevölkerungsteils verloren. Und von diesem Rückgang geht wiederum nur ein Drittel auf Konto der Wiedervereinigung. Also durch die Wiedervereinigung ist der Christenanteil in der Bundesrepublik von 83 auf 73% geschrumpft, aber seitdem nochmal genauso viel und vorher auch um 10%. Die evangelische Kirche hat wesentlich mehr Austritte als die katholische zu verzeichnen. Seit 1970 6,6 Millionen, Katholiken nur 3,8, obwohl sie die populärere oder jedenfalls weniger unpopuläre Kirche ist. Man misstraut ihr weniger, man hält sie auch häufiger für barmherzig, für sozial, für liebevoll und trotzdem ist ihre Bindekraft geringer. Was der katholischen Kirche eher zugesprochen wird, laut Allensbach sind die Attribute »steht Gott nahe«, gibt dem Leben Sinn, heilig und stark. Das scheint also sozusagen die Hardware des Glaubens zu sein, die eine relativ starke Bindungskraft entfaltet, obwohl das Trommelfeuer in der Öffentlichkeit, das Kritische, ja nun fast ausschließlich die katholische Kirche heimsucht. In der Bevölkerung haben wir ungefähr eine Dreiteilung, aber auch da ist die größte Gruppe diejenige der Konfessionslosen. Die Katholiken sind etwas zahlreicher als die Protestanten, 24,9 Millionen die Katholiken und 24,3 die Protestanten plus etwa 600.000 Freikirchler. Das heißt, die katholische Konfession ist trotz Wiedervereinigung heute wieder die größte in Deutschland. Aber es gibt auch in den eigenen Reihen viele getaufte Heiden, wie ich eben zitierte, also Menschen, die sich im Koordinatensystem des Christentums gar nicht mehr wirklich auskennen. Wenn man mal ein PISA des Glaubens erheben würde, was überhaupt noch bekannt ist, dann würde man sein blaues Wunder erleben. Es gibt auch Zahlen und die zeigen in einem erschreckenden Maß, dass katholische Kirchenmitglieder wie auch evangelische sogar noch in stärkerem Maße ihren eigenen Glauben nicht mehr buchstabieren können. Das Problem ist aber, keiner glaubt uns, was wir selbst nicht glauben oder was wir zumindest in den wichtigsten Punkten einigermaßen erklären können. Dann gibt es den europäischen Vergleich. In der EU gab es vor 3 Jahren eine internationale Umfrage, da glaubten 52% der EU-Europäer an Gott. In Deutschland waren es 47%. Wir sind also unterdurchschnittlich mit unseren mächtigen, finanziell gut ausgestatteten Volkskirchen, sind wir im europäischen Vergleich relativ schwach. Den höchsten Wert bei dieser Umfrage mit 95%, die an Gott glauben, erreichte die Türkei. Malta aber auf gleicher Augenhöhe. Und dann kommen Polen, Portugal, Griechenland so etwa mit 80% und wir mit 47% landen also relativ weit hinten. Und das liegt nicht nur daran, dass wir die entchristlichste Zone des Kontinents, eben die neuen Bundesländer, außer in Estland und in Tschechien, hat die Entchristlichung, die ja Programm war der sozialistischen Diktatur, nirgendwo so großen Erfolg gehabt. Jetzt könnte man natürlich sagen, das liegt wahrscheinlich an Gottes Bodenpersonal. Wir haben ja im Jahr des Priesters ein fürchterliches Fegefeuer auch gehabt für den Ruf des priesterlichen Standes. Wenn man sich allerdings die Demoskopie anschaut, zumindest bis zu dieser Affäre, dann sieht man, dass der Pfarrer regelmäßig in Allensbacher Umfragen zum Berufsprestige an der 2. Stelle landet hinter dem Arzt. Das spiegelt sich ja auch in den Fernsehserien wider. Entweder Sie haben Arztserien oder Sie haben Nonnen oder Pfarrer. Da wird auch ein relativ positives Bild vermittelt, wenn auch nicht immer ganz transzendenzorientiert, aber immerhin. Also zunächst mal ein ganz guter Ruf, dann gibt es andere Umfragen, die zeigen, dass 2/3 der Deutschen den Pfarrer ihrer Gemeinde kennen. Also nicht nur der Kirchenmitglieder, sondern auch überhaupt. Das ist eine hohe Bekanntheit und jetzt können Sie raten, wie viel den Bischof kennen, von dem ja medial eigentlich mehr die Rede ist. Das ist nur 1/3. Also die Pfarrer sind doppelt so bekannt wie der Bischof. 43% der Deutschen sagen, dass sie schon mal ein intensives Gespräch mit dem Geistlichen vor Ort geführt haben. Und auch da sind ja die Konfessionslosen inbegriffen. Das ist eine erstaunlich hohe Durchdringung. Wir reden ja jetzt so viel über Priestermangel, aber wenn wirklich fast die Hälfte der Deutschen noch ein intensiveres Gespräch mit einem Geistlichen geführt hat, dann muss man denen doch ein Kompliment machen, dann sind sie immer noch im hohen Maße Repräsentanten einer Geh-Hin-Kirche, wie Kardinal Höffner es mal genannt hat. Und wenn man dann fragt, wünschten Sie sich, solche Gespräche mit dem Geistlichen häufiger zu führen, sagen 54% ja, wünschte ich mir häufiger zu führen. Also offensichtlich machen die Priester und auch evangelischen Geistlichen ihre Arbeit doch auch gut. Und dann wurde auch im Memorandum kritischer deutscher Theologen erwähnt, die Liturgie. Da gibt es auch eine Frage, nämlich von Allensbach, nämlich der letzte Gottesdienst, den Sie besucht haben, es gingen alle ein in die Frage, die mindestens einen Gottesdienst im Laufe des letzten Jahres besucht haben, hat der Sie eigentlich angesprochen oder nicht? 64% sagen, hat mich angesprochen und 41% berichten sogar von ergreifenden Momenten. Nun sind diejenigen, die nur zur Taufe oder zur Hochzeit in die Kirche kommen, natürlich in der Regel ergriffen. Das muss nicht unbedingt jetzt mit der Liturgie zusammenhängen. Aber man kann doch sagen, dass etwa 2/3 derer, die von einem zuletzt besuchten Gottesdienst berichten, zufrieden waren. Also so schlecht kann die Leistung des Bodenpersonals Gottes auch nicht sein. Mit dem schwindenden christlichen Glauben, der christlichen Hochreligion, wächst der Aberglaube. Man kann sehr schön in Allensbacher Zeitreihen nachvollziehen, wie sich also der Glaube an eine schwarze Katze von links nach rechts oder von rechts nach links über den Weg, einem Schornsteinfeger, ein vierblättriges Kleeblatt, wie der Glaube an das alles zugenommen hat und auch der Glaube, dass Horoskope einem etwas zu sagen haben, dass man Horoskope häufiger liest, hat zugenommen. Also es scheint so zu sein, dass die Summe von Glaube und Aberglaube einigermaßen konstant bleibt, wie in einem Prinzip der kommunizierenden Röhren. Viele von Ihnen werden diesen Prozess der Entchristlichung schon erlebt haben. Sie gehen zum Beispiel in einen Buchladen, fragen nach dem Vatikan-Magazin und werden in die Abteilung Esoterik verwiesen. Oder eine Schulklasse besucht den Kölner Dom und hält den Gekreuzigten für Spartakus. Oder Golgotha für eine Zahncreme. Oder nach dem Bericht einer Lehrerin in Olpe, die meinte, der Termin des Osterfestes werde vom Kultusministerium festgelegt. Das sind sozusagen die Dinge, über die man vielleicht noch lachen kann. Weniger lachen kann man dann darüber, wenn Atheistenbusse durch die Republik fahren und verkünden, es gibt keinen Gott, also sorgt euch nicht und genießt euer Leben. Wenn Bischöfe als Hassprediger oder als kastrierte Kater beschimpft werden, wenn sogar eine christliche Partei sich mehrheitlich für die embryonale Stammzellforschung beziehungsweise zumindest für die Verschiebung des Stichtages dafür ausspricht, oder wenn eine Veranstaltung der Adenauer Stiftung zum Republikjubiläum mit 7 katholischen Referenten es fertigbringt, in 2 Stunden kein einziges Mal das Wort christlich fallen zu lassen, obwohl es um die großen gesellschaftlichen Trends gehen sollte und um die Kanzlerschaft Adenauers, und das Wort christlich fällt kein einziges Mal. Das soll jetzt aber mal mit den Bad News genügen, obwohl Journalisten in der Regel ja Bad News breitreten und Good News nicht. Aber wir sind ja bei einem Glaubens- und Hoffnungskongress und insofern kommt jetzt die positive Seite. Denn neben dieser quantitativen Betrachtung, wo es wirklich nichts zu beschönigen gibt, gibt es auch qualitative Untersuchungen über den christlichen Glauben in Deutschland. Und die zeigen doch sehr deutlich, dass dieser Anspruch, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein, so ja die entsprechenden Buchtitel, auch der Interviewbücher von Peter Seewald, der heute leider nicht da sein kann, mit Josef Ratzinger und Benedikt dem 16., dieser Anspruch wird doch weitgehend eingelöst. Man kann in 7 Punkten zusammenfassen, wie sich Christen heute in dieser Gesellschaft unterscheiden von Nichtchristen oder von kirchenfernen Christen. Ich will die in aller gebotenen Kürze, Sie warnen mich so eine Viertelstunde, bevor ich aufhören muss, dann können Sie mich hier antippen. Das Erste, was den deutlichsten Unterschied markiert, Christen betrachten den Menschen als Geschöpf und Ebenbild Gottes und sind damit in besonderer Weise der Würde und dem Recht des Menschen verpflichtet. Das zeigt sich bei allen Fragen der Unantastbarkeit menschlichen Lebens. Also bei der Abtreibungsproblematik, bei der aktiven Sterbehilfe, auch in bioethischen Fragen, unterscheiden sich die Christeneinstellungen massiv von denen anderer Bürger. Sie haben zwischen denen, die mehrmals pro Woche den Gottesdienst besuchen als intensivster gläubiger Gruppe und der Gruppe, die nie den Gottesdienst besuchen, hier bei diesen Fragen Unterschied von 40% in den Antworten. Und in den Lebensrechtsorganisationen haben sie fast nur engagierte Christen. Theoretisch könnten sich auch konfessionslose Nichtgläubige da engagieren. Das gibt es aber nicht. Es ist geradezu ein Alleinstellungsmerkmal der Christen, dass sie den Schutz alles Lebendigen und zuvörderst des menschlichen Lebens mit großer Entschiedenheit verfolgen. Und das ist natürlich auch für ein politisches System sehr essentiell. Unser Grundgesetz hat das Recht auf Leben ja bereits in den 2. Artikel geschrieben. Und hier weisen sich Christen in der Tat als Wertelite. Der zweite Punkt ist, dass der Rechtsgehorsam der Gläubigen ausgeprägter ist als derjenigen, die der Kirche fernstehen. Man kann das sowohl feststellen für illegale Protestmethoden, also Straßenblockaden, Umsägen von Strommasten, Infragestellung des Gewaltmonopols des Staates. Ich habe das alles zusammen mit Allensbach auszählen lassen nach Kirchennähe und Konfession. Und hier geben die kirchennahen Christen deutlich gesetzestreuere Antworten. Aber auch bei der sogenannten Alltagskriminalität, Steuerhinterziehung, Versicherungsbetrug, Schwarzfahren, Geld behalten, was man gefunden hat, einen Schaden an einem Auto, den man verursacht hat, nicht melden. Hier geben Christen zu 15-20% häufiger die gesetzestreue Antwort. Und deswegen sagt vielleicht auch Joschka Fischer in seinem Buch Die Linke nach dem Sozialismus, eine Ethik ohne religiöse Fundierung scheint in der Moderne einfach nicht zu funktionieren. Oder Gregor Gysi, der nun wirklich unverdächtig ist, ein Kirchenapologet zu sein, auch als Nichtgläubiger fürchte ich eine gottlose Gesellschaft. Oder wenn Sie in die Literatur zurückgehen, Dostojewski, wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Der dritte Punkt der Unterscheidung, ein religiös verankerter Wertekonsens fördert Vertrauen. Der Gedanke der Bewährung vor Gott unterstützt Leistungsbereitschaft. Beides begünstigt wirtschaftlichen Erfolg. Es gibt inzwischen mehrere große Titelgeschichten der Wirtschaftswoche und des Manager-Magazins, die aufweisen, dass durch den höheren Regelgehorsam, durch das höhere Vertrauen religiöser Menschen, durch die größere Disziplin auch mehr ökonomische Erfolge möglich sind. Und die Autoren haben sogar darauf verwiesen, dass die entchristlichsten oder das umgekehrt mal positiv gesprochen, dass die ökonomisch erfolgreichsten Landstriche in Deutschland die am wenigsten entchristlichten sind, nämlich Baden-Württemberg und Bayern. Der vierte Punkt, und das überrascht nun wenig, weil er allgemein anerkannt ist, Hilfsbereitschaft, Solidarität und Gemeinwohldenken, Familiensinn, aber auch zwischenmenschliche Toleranz werden vom Gebot der Nächstenliebe inspiriert. Christlicher Glaube fördert sozialen Ausgleich, Integration und Frieden. Was bekannt ist, sind die großen Werke der Caritas, der Krankenfürsorge, auch der im Bereich der Kinderbetreuung und Kindererziehung. Aber was häufig dabei nicht bedacht wird und was vielleicht noch wichtiger ist als die institutionellen Werke, das ist der Einfluss dieses sozialen Gedankens auf millionenfache Lebensentscheidungen in Familie, Nachbarschaft, Beruf, Freundeskreis, Verein. Und da macht es eben schon einen Unterschied, wenn 90% der Gläubigen sagen, die Hilfe für Notleidende ist sehr wichtig, aber nur 50% der Nichtgläubigen, wie bei einer großen Umfrage in den USA. Den Punkt Toleranz habe ich hier auch erwähnt, da könnte man ja jetzt sagen, na gut, also je religiöser, desto schwieriger ist es auch, andere zu tolerieren. Die sozialwissenschaftliche Untersuchung zeigt, es ist nicht so. Allensbach hat zum Beispiel diese Frage, mit wem möchten Sie eigentlich nicht gern als Nachbarn in einem Haus zusammen wohnen? Dann wurden 14 Personengruppen vorgestellt. Leute, die häufig betrunken sind, Linksradikale, Rechtsradikale, AIDS-Kranke, Leute mit vielen Kindern, Moslems, Juden, Hindus, Homosexuelle, Juden, also insgesamt 14 Gruppen. Und bei der Mehrzahl dieser Gruppen waren die Menschen mit regelmäßigem Kirchgang toleranter, insbesondere übrigens bei Moslems. Und nur bei 4 Gruppen wollten sie weniger mit denen als Nachbarn zusammenleben. Das waren eben die, die häufig betrunken sind, weil man einfach die Lärmbelästigung scheut, die Links- und die Rechtsradikalen und die Vorbestraften. Also generell kann man auch nicht sagen, dass religiöse Menschen intoleranter wären. Der fünfte Punkt, der Gedanke der Weltüberwindung durch Jesu Christi Kreuzesopfer und der Geborgenheit im Letzten durch die Auferstehungshoffnung, setzt Gelassenheit frei im Vorletzten, also im Bereich der Politik beispielsweise, die zu unaufgeregtem Engagement und Widerstand gegen Ideologien und Radikalismus befähigt. Man sieht, dass die Christen weniger linksradikale Parteien wählen, weniger rechtsradikale Parteien wählen, weniger politikverdrossen sind und in geringerem Maße als Nichtwähler die Wahl boykottieren. Sechstens, dem christlichen Patriotismus bleibt gegenüber einem immer wieder entflammbaren Nationalismus gewahr, dass es wesentlichere Bande zwischen den Menschen gibt als die der Nation. Zwar sind die Christen nicht weniger patriotisch als die anderen, man kann das auch in Umfragen feststellen, zum Beispiel die Frage, würden Sie sagen, dass Sie alles in allem Ihr Land Deutschland lieben oder würden Sie das nicht sagen, dann erreichen die Konfessionsmitglieder sogar einen leicht überdurchschnittlichen Prozentsatz. Aber für den Christen ist andererseits doch der Nächste nicht der Volksgenosse, sondern der jeweils begegnende Mitmensch, zuvörderst der Notleidende und der christliche Bruder, die christliche Schwester. Es ist eben nicht so einfach, die Wertedebatten so zu führen, wie das teilweise von Unionspolitikern vorgeschlagen wird, die sagen, naja, die religiösen Bindungen gehen zurück, also muss das Element der Tröstung unseres begrenzten Lebens woanders herkommen. Und da hatte zum Beispiel Wolfgang Schäuble vorgeschlagen, dann müsse man die Gemeinschaft quasi nutzbar machen für diese Tröstung und für diese Geborgenheit anstelle der Religion und die Gemeinschaft dann insbesondere als Familie und als Nation. Aber wie sehr tröstet es Sie, dass Sie nach Ihrem Tod in der deutschen Nation weiterleben? Und ein Gemeinschaftsgefühl hat jede Räuberbande. Also mir scheint, dass die ethischen Leistungen des Christentums weit über den Patriotismus hinausgehen. Und deswegen verstehe ich überhaupt nicht, wieso auch zuletzt in der CSU alle 4-5 Jahre, auch in der CDU wird so eine Werteoffensive ausgerufen. Dann hört man wenig über das C und Patriotismusbeschwörungen, weil man offensichtlich versucht, den vagabundierenden WM-Partypatriotismus auf die eigenen Mühlen zu lenken. Siebtens, die frohe Botschaft des Christentums, ihre befreiende, die irdische Endlichkeit überschreitende Hoffnung, begründet eine zufriedenere und optimistischere Lebenseinstellung. Christlicher Glaube fördert menschliches Glück. Wenn Sie fragen, würden Sie eigentlich sagen, dass Sie in Ihrem Leben sehr glücklich sind, bekommen Sie von den kirchennahen Katholiken 45%, die sagen, ja, bin sehr glücklich, von den Konfessionslosen 27%. Und von den Kirchenfernen irgendwo so dazwischen. Also es ist geradezu so, dass mit der Nähe zur Kirche von Stufe zu Stufe nicht nur das Glücksempfinden, sondern auch die Aussage, ich sehe einen Sinn in meinem Leben, wächst. Wenn also Papst Benedikt sagt in einer seiner frühen Predigten als Papst, Christus nimmt nichts und er gibt alles. Und wenn er deutlich macht, dass die Kirche nicht die ewige Spielverderberin ist, übrigens schon gar nicht im Bereich der Sexualität, dann ist das durch die empirischen Befunde durchaus gedeckt. Es ist, um das Stichwort aufzugreifen, zwar so, dass tatsächlich christlich oder kirchlich gebundene Jugendliche ihre sexuellen Beziehungen etwas später beginnen als die anderen, aber sie berichten auch seltener von Liebeskummer und insgesamt berichten die Gläubigen weniger davon, dass sie das Ende einer Liebe zu den eigenen prägenden Lebenserfahrungen zählen. Das heißt, die Partnerschaften werden mit größerer Behutsamkeit und Treue offensichtlich geführt. Die Scheidungsrate ist auch erheblich geringer. Die Anfälligkeit für psychische Erkrankungen wie Neurosen und Psychosen ist tendenziell geringer. Die Scheidungsalkoholikerrate, auch der Drogenkonsum ist geringer. Der Gesundheitszustand wird positiver beschrieben von Gläubigen. Also insgesamt gibt es auch in dem rein privaten Bereich, der jetzt nicht unbedingt direkt gesellschaftlich wirksam wird, doch sehr viel positivere Indizien, als das gemeinhin in Klischees über Kirche verbreitet wird. So viel also zu diesem Punkt Salz der Erde, Licht der Welt, zu der qualitativen Betrachtung. Es ist also durchaus etwas dran an diesem Anspruch Jesu Christi und wir dürfen die Kerze auf den Leuchter stellen und nicht unter den Scheffel. Und wir dürfen uns ruhig das Wort vergegenwärtigen, dass wir allen im Haus leuchten. Und dann heißt es weiter, so sollen die Menschen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also Bescheidenheit Christliche Demut, ja, es geht nicht um religiöse Eitelkeit, seht, wie toll wir sind, sondern es geht darum, dass wir und euren Vater im Himmel preisen, heißt es, dass wir transparent werden durch unser Anderssein auf die Wirklichkeit Gottes hin. Der Zeugnischarakter auch unseres Lebens ist wichtig. Damit käme ich dann zu einigen Hinweisen, was man tun kann. Also auch das Buch, was Sie eben angesprochen haben, ist so aufgebaut: Diagnose, Entchristlichung, Prognose, welche Auswirkungen wird das auf die Gesellschaft haben, und im dritten Teil Therapie, was kann man tun? Da gibt es zunächst mal zwei Therapieversager, also zwei Spielwiesen von Kirchenleuten, die sich als nicht so besonders erfolgreich bisher erwiesen haben. Einerseits ist das die politische Selbstsäkularisierung. Also zu verkünden, nichts ist gut in Afghanistan, und genaueste kirchliche Anweisungen zu geben im Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Also wenn man auf dem Feld sozusagen der metaphysischen Wahrheiten nicht mehr meint, viel bewegen zu können, dass man dann anfängt zu politisieren. Dabei gibt man aber das Evangelium der Unglaubwürdigkeit preis. Ich erinnere nur daran, dass in den 80er Jahren die Nachrüstung von christlichen Gruppen bekämpft wurde, indem sie evangelischerseits sogar den Bekenntniszustand ausriefen und sagten, wer für die Nachrüstung ist, der leugnet unmittelbar das Evangelium. Das Ergebnis war nachher, dass sogar Gorbatschow sagte, die Nachrüstung hat zum Wandel bei uns geführt, zu einer massiven Abrüstung auf beiden Seiten. Und so war der religiöse Gesinnungsdilettantismus blamiert. Das ist sozusagen die eine Fehlform, und es hat auch dem deutschen Protestantismus wenig genützt, dass er sich politisch selbst säkularisiert hat. Die andere Spielwiese der Moral, die wird von der Bevölkerung auch nicht gemocht. Also 64% sagen übrigens, die Kirchen sollen sich aus der Politik heraushalten. Aber auch nur 15% sind mit der Sexualmoral der Kirche einverstanden. Und es gibt natürlich, muss man sagen, auch ein falsches Thema Nummer eins im Bereich jetzt mehr des konservativen Christentums, nämlich die Sexualfixation. Was Josef Isensee, der katholische Staatsrechtslehrer, als Hypertrophie der Sexualmoral oder des sechsten Gebotes ausgedrückt hat. Ich finde es sehr wichtig, weil viele Menschen hier Anstoß nehmen, dass die Kirche in der Lage ist, und wir erleben das ja gerade im Hauptprogramm durch Frau Kubi, ihre Sexualmoral zu erklären. Aber die Hierarchie der Wahrheiten ist definitiv verrutscht, wenn mehr Leute die Haltung der Kirche zur Empfängnisverhütung kennen als die Bedeutung des Pfingstfestes. Dann ist etwas aus dem Lot geraten, und dann müssen wir in der Gewichtung unserer eigenen Kommunikation, zumal wenn wir wissen, dass ein bestimmtes Thema immer von Medien aufgegriffen wird, und zwar in hundertfacher Multiplikation, dann kann es auch mal sinnvoll sein, sich nicht immer wieder auf dieses Thema festnageln zu lassen und von anderen, zentraleren Wahrheiten des Glaubens zu reden, wie beispielsweise von der christlichen Auferstehungslehre, mit der nach Paulus unser Glaube steht und fällt. Also die Hierarchie der Wahrheiten müsste wieder höher gewichtet werden. Der zweite ganz wichtige Punkt, also ich sag mal, ich habe eigentlich ein geistliches Revitalisierungsprogramm sehr schön gefunden im Stuttgarter Schuldbekenntnis der evangelischen Kirchen nach 1945 vom Oktober. Sie schrieben, wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Ein ganz einfacher Satz mit vier Begriffspaaren, in dem ein ganzes Programm christlicher Existenz steckt. Mutiger bekennen heißt die Überwindung von Bekenntnisfurcht, Bekenntnisfaulheit, Bekenntnisunwilligkeit und Bekenntnisunfähigkeit. Das sind nämlich die vier Kategorien, in denen ich meine, die Krise der heutigen Mission erfassen zu können. Die Bekenntnisfurcht hängt damit zusammen, dass wir Menschen, wie Elisabeth Nölle-Neumann gezeigt hat, mit ihrer Schweigespirale sehr feine Sensoren haben für die Überzeugungen, die zunehmen in einer Gesellschaft und die, die abnehmen. Und da wir immer bei dem Sieger sein wollen, was man nach Wahlen sehen kann, nicht? Dann wollen immer mehr die siegende Partei gewählt haben, als sie tatsächlich gewählt haben, verfallen diejenigen, die sich in der Minderheit wähnen, zunehmend in Schweigen und die Mehrheit exponiert sich umso ungehemmter, mit dem Ergebnis, dass sie noch stärker erscheint, als sie tatsächlich ist. Das erhöht aber wiederum den Druck auf die Minderheit, noch mehr zu schweigen. Und so kommt ein spiralförmiger Prozess zustande, in dem die Minderheit in Schweigen versinkt, bis auf einige Mutige. Die Tapferkeit ist vielleicht die Kardinaltugend, die wir heute am meisten brauchen, die auch leider nicht immer eine Tugend von Kardinälen ist. Und denjenigen, die diese Bekenntnisfurcht haben, denen gilt wirklich eine Inschrift im Rathaus zu Ingolstadt. Und die kann man eigentlich nur auswendig lernen und sich wirklich hinter den Spiegel stecken. Was andere meinen, auch zu meinen, ist nicht schwer. Nur immer anders, als die anderen meinen, auch nicht sehr. Weißt du aus eigener Kraft, in mutig stillem Wagen, hier ehrlich Ja, dort ehrlich Nein zu sagen. Gleich ob dich alle loben oder keiner, dann bist du einer. Das kann man sich wirklich auswendig lernen. Also Bekenntnisfurcht ist insofern auch nicht unbedingt angebracht, als die Sympathiewerte des Wortes christlich recht hoch sind noch. Die sind jedenfalls höher als die Sympathiewerte der christlichen Parteien. Und deswegen haben die auch von dem C eher Nutzen als Schaden. Also Bekenntnisfurcht ist nicht gerechtfertigt und zweitens würde sie uns eigentlich als Christen auch beschämen, vor allen Dingen, wenn wir anschauen, was Christen in anderen Ländern, und dafür ist ja dieser Kongress da, erleiden müssen für ihren Glauben, dann können wir uns wirklich schämen, wenn wir in unserem freien Rechtsstaat so feige sind, dass wir unseren Glauben wegen kleiner sozialer Sanktionen, die es ja häufig doch sind, nicht mehr bekennen wollen. Die Bekenntnisfaulheit, da braucht man nicht viel zu sagen, die ist selbsterklärend. Man sollte sich dann vielleicht vergegenwärtigen, was die Offenbarung sagt. Das eine habe ich gegen dich, dass du deine erste Liebe verloren hast. Es ist natürlich anstrengend, das Gespräch zu suchen mit Agnostikern, mit Atheisten im eigenen Bekanntenkreis. Die Bekenntnisunwilligkeit, die legt zum Beispiel ein Franziskuswort einseitig aus, der sagte, lasst uns mehr durch unser Leben predigen als mit Worten. Das hört sich natürlich sympathisch an und ist sicherlich auch richtig. Ein Glaube, der nicht gedeckt ist durch Taten, der nicht authentisch ist, der wird nicht angenommen. Allerdings lässt sich auch die ganze Wirklichkeit des Glaubens nicht in Taten ausdrücken. Und manchmal hat man so ein bisschen den Verdacht, dass man sich nur dadurch herummogeln will, um die inhaltliche Auseinandersetzung, um christliche Glaubensinhalte, weil man sie zum Teil selbst nicht kennt oder selbst nicht wirklich glaubt. Es heißt immerhin auch in der Heiligen Schrift, wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Das heißt also, wir müssen auch mit Worten reden und wir können also nicht das Bekenntnis in Taten ausspielen gegen das Bekenntnis mit Worten. Und die Bekenntnisunfähigkeit, dazu habe ich im Grunde genommen schon Stellung genommen, die liegt einfach darin begründet, dass viele Gläubige die wichtigsten Aussagen des Credos gar nicht selbst glauben oder nicht mehr selbst kennen. Das treue Beten, da sieht man auch einen massiven Abwärtstrend des Gebetes in den Familien. In den 60er Jahren hat noch etwa jede dritte Familie in Deutschland ein Tischgebet gemacht und heute sind es noch etwa 10%. Komischerweise ist es aber so, dass eine Mehrheit der Bevölkerung, wenn auch eine knappe, an die Kraft des Gebetes glaubt. Obwohl also viele es nicht tun. Das heißt, und übrigens auch 20% der Konfessionslosen, wenn Sie also jemandem, der nicht gläubig ist, Ihr Gebet versprechen, werden Sie wahrscheinlich weniger Irritation hervorrufen, sondern ein Berührtsein vielleicht. Und wenn es nur als Zeichen menschlicher Zuwendung und Zärtlichkeit interpretiert wird und so nach dem Motto angenommen wird, wer weiß, vielleicht nützt es am Ende noch von Skeptikern. Also das Renommee des Gebetes ist gar nicht so schlecht. Es wird nur zu wenig gepflegt. Fröhlicher Glauben, von Nietzsche kennen Sie alle den Satz, dass die Christen so wenig erlöst aussehen. Man hat ja auch versucht, die kirchlichen 68er der Liturgie den Triumphalismus auszutreiben. Aber beobachten Sie mal, wenn christliche Gemeinden triumphalistische Lieder an Ostern singen, Tod, wo ist dein Sieg, Tod, wo ist dein Stachel, dann sehen Sie doch, dass es einfach auch im Menschen drinsteckt und eigentlich im christlichen Glauben drinsteckt, dass er sich auch freuen will. Insofern denke ich, muss einiges auch an unserem kirchlichen Leben diese Freude wiedergewinnen und dann darf es an der richtigen Stelle durchaus auch triumphalistisch zugehen. Und brennender Lieben, da gibt es eigentlich, wie ich im mittleren Teil gesagt habe, schon wirklich gute Leistungen der Christengemeinden in unserer Gesellschaft. Wo es vielleicht am ehesten hapert, ist, wo sich Christen untereinander in der Kirche begegnen. Denn da gibt es ja einen Kampf mit ganz harten Bandagen zwischen den unterschiedlichen Lagern. Und da wünschte man sich manchmal, dass diese unterschiedlichen Inbrünstigen nicht immer nur die Selbstbestätigung suchen, sondern die Offenheit bewahren, den anderen zuzuhören und auch mal zu überlegen, ob sie ihnen nicht auch den Respekt schulden, dass vielleicht der Heilige Geist auch mal bei ihnen gewirkt haben könnte. Also insofern das Brennen der Lieben mal als Maxime für den innerkirchlichen Umgang wäre vielleicht nicht schlecht. Ein letztes Wort vielleicht noch zu der Frage, wie gehen wir jetzt mit unserer schrumpfenden Situation um, die sich also durchaus noch fortsetzen wird. Von den unter 30-jährigen Deutschen sagen noch etwa 15% eine religiöse Erziehung von Kindern sei sehr wichtig. Also noch ungefähr jeder Siebte. Und das sind die Erzieher der künftigen Generation. Gleichzeitig sehen wir, dass nur 8% der Ostdeutschen, die areligiös erzogen wurden, gläubig geworden sind. Also nicht mal jeder Zehnte. Das heißt also, wir werden in Zukunft noch einen Schneeballeffekt haben und werden in eine Minderheitensituation kommen. Und dann gibt es manche, die sagen, klein, aber fein, die geradezu katakombensüchtig sich gebärden. Denen kann man wirklich nur entgegenhalten, dass Jesus Christus das Heil aller Menschen wollte. Und dass wir deswegen Grund haben, auch in einer Minderheitensituation konzeptionell volkskirchlich zu denken und die Möglichkeiten, andere Menschen zu erreichen, beispielsweise an Schulen und Hochschulen, in Kindergärten, in der Militärseelsorge, durch Leute in den säkularen Medien, dass wir die nützen müssen. Und diese Gesundschrumpfungstheorie eines Exklusivchristentums von wenigen wahrhaft Gläubigen ist eine schlechte Idee. Wir werden erstens dem Anspruch Jesu Christi dabei nicht gerecht und zweitens werden wir dümmer. Hans-Konrad Zander hat in seinem wunderbaren Buch 10 Argumente für den Zölibat nämlich die Meinung vertreten, dass eine Mehrheit, eine kognitive Mehrheit, weil sie die kulturelle Hegemonie hat und sich nicht mehr in Frage stellt, dazu tendiert, dümmer zu werden. Weil sie muss sich ja geistig nicht mehr anstrengen, sie hat ja schon die Macht. Und dass eine Minderheit, die ja immer herausgefordert ist, sich zu erklären, sich zu rechtfertigen, dadurch die Chance hat, besonders innovativ zu sein, intelligent zu sein. Eine Minderheit aber, die sich sektiererisch abkapselt, die erfährt ja auch nur in ihrem sozialen Leben eine hundertprozentige Mehrheit und wird dadurch auch dumm. Das heißt also, keine falsche Begeisterung für ein Gesundschrumpfen und keine Abkapselung, sondern wir müssen offen bleiben auf die Gesellschaft hin. Und vielleicht ein Schlusswort, weil jetzt auch die 15 Minuten rum sind. Die letzten, ganz wichtig scheint mir, den Punkt habe ich schon in den Umfragen erwähnt, deutlich machen, dass der Glaube glücklich macht. Sie können sagen, spätestens seit heute, es ist empirisch bewiesen.
Das war Weltkirche aktuell. Sie hörten Ausschnitte aus dem Referat Nicht brennbar. Wo steht die Kirche heute? Gehalten von dem Bonner Politikwissenschaftler Dr. Andreas Püttmann auf dem Kirche in Notkongress 2011. Sie können einen Mitschnitt dieses Referates unentgeltlich bei Kirche in Not bestellen. Anruf genügt unter Telefon 089 6424888 und die 0. Wichtige Hilfsmittel für Ihr Glaubensleben finden Sie im Internetshop von Kirche in Not. Schauen Sie mal rein unter www.kirche-in-not.de. Das war's für heute. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen einen schönen und gesegneten Tag.